Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
In der letzten Sendung haben wir damit angefangen, Fragen zu betrachten, die in der Bibel von Gott, von Herrn Jesus Christus, manchmal auch von einem Propheten oder irgendeiner Person gestellt werden. Es sind Fragen zum Thema Heilung. Und heute wollen wir mit Apostelgeschichte 4 beginnen. Dort gab es einen Mann, der von Geburt an gelähmt war. Er hatte nie laufen gelernt und er wurde geheilt. Das erregte Aufmerksamkeit. Die religiösen Führer hörten davon. Die Gemeinde freute sich. Der Mann selbst lief und sprang herum und lobte Gott. Petrus und Johannes wurden vor die religiösen Führer zitiert. Und dann wird in Apostelgeschichte 4, Vers 7 die folgende Frage gestellt. Die beiden Jünger wurden hereingeführt und gefragt, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? War es die Kraft von Geist über Materie? Nein, es war die Kraft von Jesus über Krankheit. In Apostelgeschichte 4, Vers 10 gibt Petrus eine sehr klare Antwort. Er sagt, ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Er wurde durch den Namen von Jesus und durch Glauben an diesen Namen geheilt. Der Name Jesus ist seiner Gemeinde gegeben worden. Jesus sagt im Markus-Evangelium im letzten Kapitel, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer glaubt, wird nicht verdammt werden. Diese Zeichen begleiten die, die an meinen Namen glauben, an den Namen Jesus. Sie werden Dämonen austreiben und in meinem Namen Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Da steht auch, sie werden Schlangen anfassen und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Das ist eine gute Zusage, wenn man auf dem Missionsfeld ist und Jesus gehorcht und das Evangelium zu allen vier Enden der Erde trägt. Ich erinnere mich noch daran, wie wir Bergdörfer besucht haben und uns Essen hingestellt wurde, das ich normalerweise nicht essen würde. Einmal wurde uns in einem kleinen Indianerdorf in den Bergen von Mexiko Essen und Trinken angeboten. Ich hatte dort gepredigt. Es war auch ein Mann aus Mexico City dabei. Und er aß und trank nichts von all dem. Er beugte sich zu mir herüber und sagte, Baylis, nicht. Er sagte, du wirst davon krank. Ich hörte auf ihn. Aber dann blickte ich unseren Gastgeber an. Er war der Stammesoberhaupt im Dorf. Ich hatte ihnen gerade das Evangelium gepredigt. Ich hatte über einen Jesus gepredigt, der Wunder tut. Und ich sah in seinem Gesicht, wie er sich über all das freute, was sie für uns vorbereitet hatten. Mein Freund aus der Hauptstadt sagte, wenn du das isst, wirst du krank. Ich esse und trinke es selbst auch nicht. Aber ich sah den Mann und dachte, ich will unseren Gastgeber nicht kränken. In der Bibel steht, dass wir essen sollen, was uns vorgesetzt wird und unserem Gewissen zuliebe keine Fragen stellen sollen. Jesus sagt, wenn ihr unterwegs seid und das Evangelium predigt und etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. Genau das war hier die Situation. Also lächelte ich und dankte unserem Gastgeber, nahm einen großen Bissen und trank einen großen Schluck. Ich aß und trank alles und ich wurde nicht krank. Gott hat mich beschützt. Das geschieht im Namen von Jesus. Petrus sagt, wollt ihr wissen, durch welche Kraft und in welchem Namen dies geschehen ist? Es ist Jesus Christus. Er hat damals geheilt und tut es heute noch. Kommen wir zu einer anderen Frage. Sie steht in Galater 3, Vers 5. Ich finde es sehr schön, wie das hier formuliert wird. Und auch hier finden wir wieder eine Frage. In Galater 3, Vers 5 steht, ich frage euch noch einmal, schenkt Gott euch den Heiligen Geist und wirkt Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz des Mose befolgt? Oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt, die ihr über Christus gehört habt? Wenn Gott Wunder wirkt und uns seinen Geist schenkt und Menschen mit seinem Geist erfüllt werden, tut er das dann, weil wir das Gesetz befolgen oder weil wir an die Botschaft von Jesus glauben? Tut er das wegen unserer Werke oder unserer Leistung? Oder tut er es aufgrund unseres Glaubens? Die Antwort finden wir in Galater 3, Vers 6. Da sagt er, denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte Gott. Das ist der Grund, warum die ersten Christen Wunder erlebt haben. Und das ist auch der Grund, warum wir sie erleben. Weil wir der Botschaft von Jesus glauben. Nicht wegen unserer guten Werke. Nicht, weil ich jeden Tag eine Stunde bete, auch wenn das wirklich hilfreich ist. Nicht, weil ich jeden Tag eine halbe Stunde lang in der Bibel lese, auch wenn das wirklich hilfreich ist. Nicht, weil ich den Hund nicht getreten oder nicht Liebloses zu anderen gesagt habe. Nicht, weil ich mich an das Gesetz halte. Wunder geschehen nicht wegen meiner Leistung und nicht aufgrund meines Verhaltens, sondern allein aufgrund meines Glaubens. Natürlich verändert sich unser Verhalten, wenn wir Jesus annehmen. Es verändert uns von innen heraus. Das Gesetz versucht uns von außen zu formen. Die Gnade verändert uns von innen heraus. Durch den Glauben an die Botschaft von Christus gibt es Wunder und Heilungen, nicht durch gute Taten und das Halten der Gebote. Die Antwort von Paulus an die Galater ist, es ist wie bei Abraham. Abraham glaubte Gott. Wie war es denn bei Abraham? Ich möchte Römer 4, Vers 17 vorlesen. Da heißt es, so heißt es in der Schrift, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Das hat Gott gesagt, als Abraham noch Abram hieß. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Gott änderte den Namen von Abram, was erhabener Vater heißt, zu Abraham, was Vater der vielen heißt. Gott änderte auch Sarais Namen zu Sarah. Sarah bedeutet junge Prinzessin. Gott sagte, okay, von nun an bist du, Abraham, erhabener Vater, der Vater der vielen. Und der Name deiner Frau ist ab jetzt junge Prinzessin. Sie waren damals schon recht alt, etwa 190. Sie war zu alt, um noch ein Kind zu bekommen. Sie war ihr ganzes Leben lang unfruchtbar gewesen. Es war für sie körperlich unmöglich, Kinder zu bekommen. Doch Gott sagte, ich habe dich dazu gemacht. Nicht, ich werde dich dazu machen. Er sagte es in der Vergangenheitsform. Als Gott ihre Namen änderte und sagte, ihr sollt euch ab jetzt so nennen, benutzt ab jetzt die Namen Abraham und Sarah, spricht er über seine Versprechen in der Vergangenheitsform. Und indem er ihre Namen ändert, gibt er ihnen die Macht, das Gleiche zu tun. Jedes Mal, wenn Abraham seinen Namen sagte oder seine Frau Sarah rief, sprach er nun aus, was noch nicht war, als sei es so. Er sprach in der Vergangenheitsform darüber, als sei es schon geschehen. Das ist Glaube, mein Freund. Glaube verbindet uns mit Gott. Aber Glauben heißt auch, die Vergangenheitsform zu benutzen. Dass wir ein Versprechen nicht erst als erledigt betrachten, wenn es sichtbare Realität geworden ist, sondern schon, sobald wir es bekommen haben. Jesus sagt in Markus 11, Vers 24, alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Wenn ich glaube, dass ich es bekommen habe, werde ich es erhalten. Ich muss es nicht erhalten, bevor ich glaube, dass ich es bekomme. Das ist verkehrt rum. Ich muss glauben, dass ich es schon habe. Ich weiß es in meinem Herzen. Gott hat es schon getan. In der Amplified Bible steht, wenn wir glauben, dass es unser ist, dann wird es uns gehören. Wenn ich glaube, dass etwas mein ist, dann danke ich Gott dafür. Gott, ich danke dir, dass ich das habe. Ich danke dir, dass es erledigt ist. Vielleicht kommt dann jemand und sagt, wovon redest du da? Du hast immer noch einen krummen Rücken, das sehe ich doch. Warum sagst du, dass es schon passiert ist? Abraham sagte, ich bin der Vater der vielen. Wo sind denn die vielen, Abraham? Du sagst, Sarah sei eine junge Prinzessin. Sie ist eine alte Frau, was redest du da? Ich sehe doch, dass sie nicht jung ist. Ich sehe, dass ihr keine Kinder habt. Warum sagst du das? Abraham sagte, Gott hat es gesagt. Er hat es in der Vergangenheitsform gesagt, also tue ich das auch. Glaube stimmt Gott zu. Die Frage, die Paulus hier den Galatern stellt, war, Gott schenkt euch den Geist und tut Wunder unter euch. Warum macht er das? Weil ihr das Gesetz haltet oder weil ihr an die Botschaft von Christus glaubt? Es ist wie bei Abraham, er glaubte Gott. In Römer 4, Vers 17 lesen wir, wie es bei Abraham war. Da steht, so heißt es in der Schrift, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte. Abraham glaubte an einen Gott, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. Wenn Gott etwas ins Dasein ruft, was vorher nicht war, und in der Vergangenheitsform darüber spricht, dann erlaubt er uns damit, das auch zu tun. Glaube stimmt Gott zu. Weiter lesen wir in Römer 4, Vers 18 über Abraham. Als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Gott hatte ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. In Römer 4, Vers 19 heißt es weiter, doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden. In einer Übersetzung steht, er stand schon mit einem Bein im Grab. Er war schon fast tot. Weiter heißt es, und seine Frau Sarah konnte keine Kinder mehr bekommen. Sie war zu alt, um noch ein Kind zu bekommen, doch er nannte sie junge Prinzessin. Er stand mit einem Bein im Grab. Er war 100 Jahre alt. Es war äußerst unwahrscheinlich, aber er glaubte, was Gott gesagt hatte. Weiter heißt es in Römer 4, Vers 20, Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. In einer anderen Übersetzung steht, er lobte Gott dafür, bevor es geschehen war. Und genauso geschehen Wunder auch heute in der Gemeinde, mein Freund. Wir sollen an das glauben, was Gott sagt und nicht daran, wie etwas aussieht oder wie uns fühlen. Heute passieren Wunder in der Gemeinde auf die gleiche Weise. Sie geschehen bei Ihnen und mir auf die gleiche Weise, indem wir das Wort glauben, das verkündet worden ist. Nicht, weil wir es uns mit unseren Gebeten verdient haben oder weil wir so und so viele Traktate verteilt oder uns zusammengerissen und nichts Falsches gesagt haben oder weil wir unsere Gedanken vor etwas Falschem geschützt haben. Das sind alles wichtige Dinge. Unser Verhalten und unser Denken sind auf jeden Fall wichtig. Unsere Worte sind wichtig. Freundlichkeit ist wichtig. Der Bibel zu gehorchen ist wichtig. Aber der Grund, warum Gott Wunder tut und den Heiligen Geist schenkt, ist der Glaube. Machen wir weiter. Ich könnte noch viel darüber sagen, aber es gibt auch noch viele andere Fragen. Hier kommt die nächste. Sie steht in Matthäus 9 und ist sehr interessant. Jesus spricht hier. Die Geschichte ist selbsterklärend. In Matthäus 9, Vers 27 heißt es, nachdem Jesus das Haus des Mädchens verlassen hatte, liefen ihm zwei Blinde nach und riefen, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Ich will hier kurz innehalten. Zwei blinde Männer liefen ihm nach. Als Blinder ist es nicht so leicht, jemanden hinterherzulaufen, aber es ist interessant. In vielen Geschichten in der Bibel, in denen Menschen geheilt wurden, suchten sie nach Jesus. Sie kamen zu ihm. Die Frau mit den Blutungen schlich sich in der Menschenmenge von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes. Jairus kam zu Jesus und fiel zu seinen Füßen nieder, weil seine Tochter zu Hause im Sterben lag. Der römische Hauptmann schickte immer wieder die Ältesten der Juden zu Jesus. Diese Leute taten etwas. Sie unternahmen etwas. Sie liefen ihm nach. Sie dachten nicht nur, Gott weiß, wo ich wohne. Wenn er mir helfen will, wird er das schon tun. Und wenn nicht, dann nicht. Nein, das lesen wir in den Evangelien nirgends. Hier laufen die zwei blinden Männer Jesus nach. Und sie rufen, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. In Matthäus 9, Verse 28 bis 31 geht es weiter. Sie folgten ihm bis in das Haus, wo er wohnte. Erstaunlich. Und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich euch das Augenlicht wiedergeben kann? Sie antworteten, ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sagte, weil ihr glaubt, wird es geschehen. Und auf einmal konnten sie sehen. Jesus ermahnte sie eindringlich, erzählt niemandem davon. Doch stattdessen, heißt es hier, erzählten sie in der ganzen Gegend von seinen wunderbaren Taten. Deswegen konnte Jesus nicht so ungestört umherziehen, wie er es gern gewollt hätte, weil sie, nachdem sie geheilt worden waren, nicht das taten, was er ihnen gesagt hatte. Aber er sagt hier, weil ihr glaubt. Ihr Glaube wurde darin sichtbar, dass sie nach ihm suchten und ihm nachliefen. Und Jesus stellt ihnen die Frage, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Das ist wichtig. Aber das ist nicht alles, was nötig ist. Viele Menschen, ob fromm oder nicht, würden auf diese Frage mit Ja antworten. Glauben Sie, dass Gott es tun kann? Glauben Sie, dass Gott Krebs heilen kann? Glauben Sie, dass Gott Blinde sehend machen kann? Glauben Sie, dass Gott Ihnen eine Arbeit schenken kann? Glauben Sie, dass Gott Ihre Situation zu Ihren Gunsten verändern kann, sodass alles besser wird? Glauben Sie, dass Gott Ihren Körper von Arthritis befreien kann? Ja, klar, ist Ihre Antwort. Und das ist gut. Es ist gut, wenn man auf diese Frage mit einem überzeugten Ja antworten kann. Vielleicht sagen auch Sie gerade, ja, Herr, ich glaube, dass du es kannst. Aber das bringt uns zu der nächsten Frage, die genauso wichtig ist. Sie steht in Matthäus 8, Vers 1. Gehen wir ein Kapitel zurück. In Matthäus 8, Verse 1 und 2 steht, viele Menschen folgten Jesus, als er den Berg hinuntergestiegen war. Auch hier ist es wichtig zu sehen, dass die Menschen ihm folgten. Sie liefen ihm nach. Dann lesen wir, da trat ihm ein Aussätziger in den Weg. Er fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. In diesem Satz steckt eine Frage. Er wusste, dass der Herr es konnte. Er sagte, du kannst mich gesund machen. Herr, ich weiß, dass du es kannst, wenn du willst. Die Frage, die darin steckt, ist, Herr, willst du? Ich weiß nicht, ob du willst. Ich weiß, dass du es kannst, aber willst du es auch tun? Das ist der Punkt, über den viele stolpern. Sie wissen, dass Gott es kann. Natürlich ist uns allen klar, dass Gott dazu in der Lage ist. Nichts ist für ihn unmöglich. Schließlich ist er Gott. Aber die Frage ist, Herr, willst du? Ich weiß, dass du mich heilen kannst, aber willst du es? Ist das dein Wille? Hier stolpern viele. Matthäus 8, Vers 3, Jesus berührte ihn. Ich will es tun, sagte er, sei gesund. Und im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Es ist wichtig, das beantworten zu können. Gott hat uns seine Bereitschaft zum Heilen gezeigt, indem er seinen Sohn Jesus sandte und Jesus die Wunden auf seinem Rücken ertrug. In der Bibel steht, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Ohne Blutvergießen gibt es keine Sühne und keine Vergebung der Sünden. Christus ist gekommen und gestorben und hat sein Blut vergossen. Er hat mit seinem Tod den Preis für unsere Schuld bezahlt. Es gibt keinen Theologen irgendeiner Konfession oder Bewegung, der das bestreiten würde. Der Preis der Sünde wurde durch den Tod von Jesus bezahlt, und zwar nur durch seinen Tod, indem sein kostbares, unbezahlbares Blut vergossen wurde. Aber wenn das stimmt, dann hätte Jesus auch einen relativ schmerzfreien, schnellen Tod sterben können, um sein Blut zu vergießen und für unsere Sünden zu bezahlen. Warum hat ihn der Vater dann so leiden lassen? Warum musste er eine Dornenkrone tragen? Warum wurde er von den Römern gegeißelt? Wenn man sich damit beschäftigt, wird man feststellen, dass die römische Geißel aus 9 Ledersträngen bestand, in die kleine Bleistückchen oder Knochensplitter eingenäht waren. Sie riss buchstäblich das Fleisch weg. Unter dem jüdischen Gesetz gab es eine Prügelstrafe mit 40 Schlägen minus einem, also 39 Schlägen. Manche sagen, Jesus wurde 39 Mal geschlagen. Aber es waren nicht die Juden, die Jesus auspeitschten, und die Römer hatten kein solches Gesetz. Ihre Peitsche sah anders aus. Es gibt keinen Hinweis in der Bibel darauf, dass sie bei 39 aufhörten. Viele überlebten eine römische Geißelung nicht. Im Buch der Märtyrer von John Fox wird beschrieben, wie die Haut vom Rücken der Menschen gerissen wurde, wie man ihre Muskeln und Knochen sehen konnte. Man konnte ihre Organe sehen. Wie gesagt, viele haben das nicht überlebt. Wenn die Römer einen auspeitschten, bohrten sich Blei und Knochenstücke in ihre Haut und rissen die Haut und das Fleisch weg. So wurde Jesus gegeißelt. So sah sein Rücken aus. In der Bibel steht, durch seine Wunden seid ihr geheilt. 1. Petrus 2, Vers 24. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Auch das steht wieder in der Vergangenheitsform. Vor ein paar Jahren habe ich einmal etwas von einem Griechischforscher gelesen, es ist schon eine Weile her, aber ich habe vor kurzem wieder einmal daran gedacht. Er schrieb, dass das Wort Wunden eigentlich in der Einzahl dort steht, Wunde. Er sagte, wenn man die einzelnen Wunden hätte voneinander unterscheiden können, würde das Griechische verlangen, dass es in der Mehrzahl steht, Wunden. Aber der Rücken von Jesus war nur noch eine einzige blutende Masse. Eine einzige klaffende Wunde. Es gab keine Haut mehr auf seinem Rücken. Es waren keine einzelnen Wunden. Sein gesamter Rücken war aufgerissen. Deswegen steht im Griechischen, durch seine Wunde seid ihr geheilt worden. Und es steht in der Vergangenheit. Petrus sah es als etwas an, das bereits vollbracht ist. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Und die Prophezeiung, die hier zitiert wird, steht in Jesaja 53, Verse 4 und 5. Ich möchte sie vorlesen. In Jesaja 53, Verse 4 und 5 heißt es, fürwahr, dieses fürwahr bedeutet genau das, es ist wahr, es stimmt, es ist unbestreitbar und zweifellos so, fürwahr, Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Das Wort, das hier bei Krankheit steht, wird im gesamten Alten Testament mit Krankheit oder Leiden übersetzt. Es kann auch Kummer bedeuten, aber das ist nur eine sekundäre Bedeutung. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Dieses Wort wird auch an anderen Stellen in der Bibel als körperlicher Schmerz übersetzt, besonders im Buch Hiob. Fürwahr, er, damit ist prophetisch Jesus gemeint, unbestreitbar und ohne jeden Zweifel, fürwahr, er hat all unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Das ist die Strafe, die Jesus auf sich nahm. Die Frage ist, warum ist er nicht einen relativ schnellen und schmerzlosen Tod gestorben, um für unsere Sünden zu bezahlen? Warum hat Gott ihn so leiden lassen? Weil wir durch seine Wunden geheilt sind. Er trug die Dornenkrone auf seinem Kopf, damit wir Frieden haben. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Seine Stirn wurde von den Dornen durchbohrt. Er wurde immer wieder geschlagen, auch ins Gesicht. Wir sehen sein Leiden und seine Verfolgung bis zu dem Moment, in dem er an diesen rohen Holzbalken genagelt wurde. Warum ist das alles passiert? Warum hat der Vater das zugelassen? Es geschah für unsere körperliche Heilung und unseren Frieden. Mit seinem Tod hat er für unsere Schuld bezahlt. Mit der Wunde auf seinem Rücken und dem aufgerissenen Fleisch hat er für uns Heilung erkauft. In Matthäus 8 werden diese Verse übrigens zitiert. Das ist ein Kommentar des Heiligen Geistes zu Jesaja 53, Verse 4 und 5. Wir lesen in Matthäus 8, Verse 16 und 17, an diesem Abend wurden viele Menschen zu Jesus gebracht, die von Dämonen besessen waren. Auf sein Wort hin verschwanden alle Geister und er heilte auch alle Kranken. Damit erfüllte sich das Wort Gottes, das der Prophet Jesaja gesprochen hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. Hier heilt Jesus die Menschen auf der Basis eines Opfers, das noch in der Zukunft lag. Wir können heute dank eines Opfers in der Vergangenheit Heilung empfangen. In 1. Petrus 2, Vers 24 steht, wie gesagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Unsere Frage ist, ob Gott uns heilen will. Gott, willst du heilen? Überlegen Sie sich einmal, was er seinen Sohn hat durchmachen lassen. Er hat das Ich will mit Blut auf den Rücken seines Sohnes geschrieben. Ich erinnere mich an meine erste Auslandsreise. Ich nahm meine Frau mit. Man hatte mich als Sprecher zu einer großen Konferenz im Ausland eingeladen. Ich war davor noch nie im Ausland gewesen. Ich musste einen Pass beantragen, wir brauchten Visa. Wir mussten beide einen Pass beantragen, unsere Flüge buchen und Babysitter für unsere Kinder engagieren. Es war ein großer Aufwand. Und nach meiner Rückkehr würde ich viel zu tun haben, um alles aufzuholen, was liegen geblieben war. Wenn ich dann dort bei dieser Konferenz angekommen wäre und die Leute mich gefragt hätten, willst du wirklich bei uns predigen? Hätte ich gedacht, was? Was sagt ihr da? Ist euch bewusst, dass wir für 8 oder 9 Tage Babysitter für unsere Kinder organisieren mussten? Und dass wir uns um Visa und Pässe und Flüge kümmern mussten und Leute finden mussten, die für uns predigen und unsere Arbeit erledigen, während wir weg sind? Ja, natürlich will ich. Beweist das alles denn nicht, dass ich es will? Jesus hat die Herrlichkeit verlassen und ist auf die Erde gekommen, um zu zeigen, dass Gott sie liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er hat zugelassen, dass sein Sohn bis zur Unkenntlichkeit gegeißelt wurde, um Frieden und Heilung für uns zu erkaufen. Ja, er will. Er liebt sie. Wenn Sie Jesus noch nie angenommen haben, dann möchte ich Ihnen etwas sagen. Kommen Sie zu ihm. Er wird sich nicht abwenden. Gott liebt Sie. Wenn Sie diese Sendungen unterstützen, dann möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Dadurch können wir diese Videos in viele Sprachen übersetzen und auf der ganzen Welt ausstrahlen. Es sind etwa 120 Länder. Wir wollen, dass Jesus geehrt wird. Wir wollen, dass sein Wort gehört wird. Und wir wollen so viele Menschen wie möglich ermutigen. Bis zum nächsten Mal. Dann geht es mit diesem Thema weiter. Gott segne Sie reich.
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich.